Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Bei Oma gab es Grießnockerlensuppe. Ist so ziemlich das Einzige, was ich im Vorfeld in puncto Nahrung herausfinden konnte, bevor ich meinen heutigen Gast...
Werbung.
So, Freundinnen und Freunde dieses Podcasts, an dieser Stelle verlese ich gerne wieder mal eine sehr, sehr schöne E-Mail, die mich von einem Hörer erreicht, Stefan mit PH, der in den ersten zwei Abschnitten, die ich Ihnen und euch gerne ersparen möchte, sehr, sehr schön lobhudelt. Nein, kein Wort gebe ich davon wieder versprochen, aber eine kurze Bitte. Wenn ihr mir schreibt und oder eure DM-Bio-Geschichte mitschickt, schreibt bitte gerne auch dazu, wo ihr lebt. So, Stefan mit PH, aber ohne Ortsangabe, schreibt, dass er auch in Hannover gelebt hat, wie ich damals, meine Arbeit schon sehr lange verfolgt, und er lobt mich für das, was jetzt gerade auch hier wieder passiert, die Werbung nämlich, die er in meinem Podcast nie überspringen würde, was natürlich schön ist, und die ja gar nicht selten durch ihre Zuschriften entsteht oder eben durch meine Erfahrungen und Erlebnisse, die ich mit bestimmten DM-Bio-Produkten verknüpfe. Dann schreibt er weiter. Und ich muss außerdem zugeben, dass ich die Lebensmittelabteilung bei DM bis vor wenigen Monaten gar nicht auf dem Schirm hatte, obwohl ich leidenschaftlicher vegetarischer Koch mit gelegentlichem Backwaren bin. Inzwischen gehe ich regelmäßig extra ihretwegen bei DM einkaufen und stehe bevorzugt vor den Regalen mit Produkten in Bioqualität, die es anderswo nicht einmal konventionell gibt. Zum Beispiel habe ich kürzlich den Roggensauerteig-Extrakt entdeckt und auf dessen Rückseite das Rezept für ein selbstgebackenes Roggenbrot, das jetzt gerade bei 40 Grad eine Stunde lang vorgart. So habe ich Zeit, dir zu schreiben und danach hoffentlich das gesamte Haus mit seinem köstlichen Duft verzaubert. Weil mein Kopf etwas verschnupft ist, habe ich mich allerdings die ersten Minuten gefragt, warum der Teig so trocken bleibt, um dann festzustellen, dass ich vom DM Bio Weizenvollkornmehl und vom DM Bio Roggenvollkornmehl jeweils das volle Kilo reingekippt habe, statt 500 Gramm abzuwiegen. Nun gut, dann werden das jetzt eben zwei leckere Brote. Ich werde schon Abnehmer finden. Übrigens habe ich auch lange vergeblich nach einem Haselnussmus gesucht, weil ich daraus schon seit Jahren mal mein Lieblingsnusseis selbst herstellen möchte, und bei DM finde ich es sogar ökologisch. Was will man mehr? In meinem Vorratsschrank finden sich mittlerweile allerhand DM-Bio-Produkte, wofür ich dir meinen aufrichtigen Dank ausspreche. Ich wünsche dir, dass dein Sponsor dir erhalten bleibt und uns Zuhörerinnen, dass dieses sympathische Format noch viele Jahre fortgesetzt wird. Liebe Grüße nach Berlin, Stefan. Oh Mann, das ist wirklich super nett. Vielen Dank, ich schließe mich dem vollen Herzens an. Und das Haselnussmus, da hat er natürlich recht, ist sehr, sehr lecker. Auch um es zum Beispiel in Joghurt oder Frozen-Joghurt hineinzurühren. Schickt mir gerne eure Rezepte oder Lieblingsprodukte oder DM-Bio-Geschichten an rustberlin@icloud.com. Und jetzt zurück zum Gespräch. Zum Gespräch bei Toast Hawaii empfing Maximilian Ronald Alfons Gstettenbauer, der 1988 in Straubing geboren wurde und nach der mittleren Reife nach Köln zog, ist vielen als Comedian und Autor bekannt. 2009 ging es los mit Stand-up-Comedy. Seitdem erhielt er eine ganze Reihe von Kleinkunst- und Comedy-Preisen. Als Spross einer Gastronomenfamilie kann Maxi übrigens ziemlich genau beschreiben, was einen Restaurantbesucher zu einem schlechten Gast macht. Darüber hinaus sprechen wir übers Bayerischsein und Zugehörigkeit, über die Ente seines Vaters, die Ordnung seiner Frau, Kühlschrankmagnete und die Geflügelpfanne Bombay. Zudem, aber damit möchte ich nicht zu viel verraten, ist Maxi mit offenem Mikrofon die erste Mozartkugel seines Lebens. Ich sag nur ASMR. Und wenn Sie bei diesem Kürzel an einen deutschen Automobilclub oder sonst irgendwas in der Art denken, kann ich Ihnen nur gratulieren. Dann nämlich sind Sie noch nicht bis in die Knochen von diesem ganzen Social-Media-Kram überschwemmt worden. So, Schluss mit der Schelte. Auf geht's zu Maxi. Herzlich willkommen, lieber Maximilian Ronald Alfons Gstettenbauer. Das sind viele Namen. Herzlich willkommen bei Toast Hawaii.
Dankeschön für die Einladung. Hallo, Bettina Rust.
Bettina Bärbelrust.
Bettina Bärbelrust. Ach geil, okay.
Es ist ja kein Doppelvorname, sondern das sind ja so diese stummen, so ein Patenonkel wahrscheinlich bei dir. Wie ist das,
Fall? Das ist einmal mein Papa, der Ronald, und einmal mein Opa mütterlicherseits. Da wird dann einfach pragmatisch geguckt, okay, wer wurde noch nicht erwähnt, wer kriegt einen Platz. Und als ich dann so nach Köln gezogen bin mit 18, dann war so die Diskussion, bin ich jetzt der Max oder bin ich der Maxi? Und mein Programmdirektor damals hat gesagt, mach mal Maxi, das klingt ein bisschen niedlicher. Und für Nicht-Bayern macht's den Namen ein bisschen einfacher, weil das I macht so die Überbrückung zum G leichter. Ja, also dass man sagt Maxi Gstettenbauer, anstatt dass man sagt Max Gstettenbauer.
Ja? Verstehe.
Ich kann das nicht beurteilen, für mich hören sich beide recht gleich an, aber das war der Grund, ja.
So oder so, also herzlich willkommen. Du stammst ja aus einer Gastronomenfamilie.
In der Tat, ja.
Ich weiß ganz, ganz wenig über dich und wir begegnen uns auch heute zum ersten Mal. Also ich bin total darauf angewiesen, dass du mir funkelnde Geschichten erzählst oder tolle Sachen erfindest.
No pressure.
Ich weiß nur, dass du die Gastronomie in einem Interview in einem eher negativen Zusammenhang in Bezug auf dein Leben genannt hast.
Nee, ich bin da auch relativ klar. Also die Gastronomie ist ein ganz harter Job. Das muss man wirklich lieben, da muss man für brennen. Worunter die Gastronomie hauptsächlich leidet, sind Leute, die es halt nicht aus vollem Herzen machen, die halt das halt machen, um mal schnell Kohle zu verdienen oder so. Die Gastronomie ist super hart und du bist schon Showman auch. Also es kommt halt auch immer drauf an, in was für einer Position du bist. In Bayern ist ja der Laden ganz stark mit dem Wirt oder mit dem Besitzer verknüpft. Ja, also da, wo
Stangelwirt.
Genau, aber da, wo ich herkomme, da wird nicht gesagt, wir gehen jetzt mal ins Adlon oder so. Man sagt nicht den Namen des Ladens, sondern man sagt, wir gehen zum Ronald oder wir gehen zum Fritz oder wir gehen halt zu dem Typen, den wir halt kennen. So. Und das heißt, mein Vater war da halt in so einer Position, wo er auch immer gucken musste, nicht nur, dass die zusammen mit meiner Mutter die Gewerke hinter der Theke laufen, sondern auch er musste auch immer bei der Theke nach außen hin, musste er immer Kontakt mit den Gästen knüpfen und sich immer zeigen und so weiter. Ich formuliere das so mit Müssen und Pflicht und so, aber das war für ihn wirklich der Job. So. Und ich möchte mal klar machen, was ein schlechter Gast ist. Also nicht, wenn man irgendwo für sich einsteht oder so, sondern ein schlechter Gast. Also ich hatte halt wirklich Leute, die
ich hatte Leute, heißt, du hast eben auch in der Gastronomie aktiv gearbeitet als Kellner.
Ja, hin und wieder als Kellner, aber meistens stand ich hinter der Theke, hab den Ausschank gemacht, hab in der Küche geholfen, hab gespült. Ja, so, das habe ich dann da so gemacht. Aber wir hatten halt Leute, die, also zum Beispiel, was in einem unserer Läden halt eine Zeit lang war, Bedienungen wurden oder Servicekräfte wurden unsittlich berührt zum Beispiel. So, das war da so. Ja, und das
jetzt
wurde
stell
einfach
dich mal
so,
nicht so,
ja,
an.
Ja, genau. Das ist jetzt nicht reihenweise passiert, aber gehört halt auch mal dazu. Und du hast dann auch wirklich Diskussionen gehabt. Das ist ja furchtbar, dass du dann so einen Gast rausschmeißt. Das gehört sicher nicht. Der Kunde ist König. Also ich habe schon den Eindruck, dass das deutsche Publikum sich schon sehr wichtig nimmt. Also in der Gastronomie. Das merke ich schon. Also A, will man die Preise super niedrig haben. So. Und auf der anderen Seite will man aber auch immer Spitzenqualität und Top-Service. Und wenn der Kellner einmal schief guckt, dann ist sofort da Ende so. Also habe ich schon den Eindruck. Mhm. Also wenn man mal auf der anderen Seite ist, wenn man nicht mal auf der Konsumenten-, auf der Gastebene ist, sondern auf der Gastronomen-Ebene da ist, dann merkt man halt auch schon so, ja, also da kann man schon in Situationen geraten, wo man hinschmeißen will. Mhm. So, aber bei meinem Dad war das nie so, der war da immer sehr robust, der mochte das ja auch. Aber für mich einfach, ich rede aus meiner Perspektive, als jemand, der so daneben steht, fand ich das schon immer sehr krass. So, aber gut, jetzt bin ich Comedian, ne? Also jetzt auch, kann man jetzt diskutieren, was schwieriger ist.
Gut, wir gehen mal an den Anfang deines Lebens zurück. Jetzt gleich zu Beginn dieses Gespräches. Dein Leben beginnt 1988 in Straubing.
Straubing, ja.
Hast du Geschwister?
Ich hatte zwei Schwestern. Davon lebt jetzt noch eine, die Katharina, die ist, das ist, also man sagt eigentlich kleine, es ist meine jüngere Schwester. So, die ist 4 Jahre jünger als ich, ist jetzt auch schon 32, lebt im Ausland in Spanien, arbeitet da. Und meine große Schwester, die Christiane, die war wirklich von uns dreien die, die so in die Gastronomie geschielt hat. Die hat da auch sehr viel mitgearbeitet. Die war auch für meinen Papa und für meine Mama eigentlich auch total wichtig, weil sie da sich da auch gut auskannte in diesen ganzen Jobs und auch zum Beispiel die Arbeitspläne für die Servicekräfte und so weiter gemacht hat und so und war da auch dabei. War auch so einfach ein sozialer Mensch, auch sehr beliebt im Ort. Also ich würde behaupten, sie war von uns dreien die extrovertierteste. So, ich bin so der eher so der zurückgezogenere und meine jüngere Schwester ist da so zwischendrin und Christiane ist dann bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
Wie alt war sie?
Die war 24, 25.
Und du warst?
16. Ja.
Sorry, dass ich da jetzt das tut mir leid.
Ich hätte ja auch einfach sagen können, ich habe eine Schwester. Also das ist ja eine Zeit, wo man dann sagen kann, wie man damit so umgeht. Ja, also das ist ja so kein okay. Ding. Ja, okay. Ich habe lange, lange Zeit gesagt, ich habe eine Schwester. Habe ich ganz lange gesagt. Ja, aber mittlerweile.
Ich stelle mir dieses Straubing und diesen elterlichen gastronomischen Betrieb, 3 Kinder, Bayern, Natur. Mhm. Das stelle ich mir so vor, wie man sich irgendwie wünscht, dass eine Familie von außen aussieht, so dass man so die Kinder spielen draußen und es sind den ganzen Tag in der frischen Luft, sowas und die Älteren müssen hin und wieder mal mit anpacken. War es in etwa so? Also würdest du dem Ganzen auch eine Idylle zusprechen? Oder musst du mir diesen Zahn ziehen und sagst, nee, genau weil es Gastronomie ist, haben wir mit unseren Eltern zum Beispiel ganz wenig zu tun gehabt, weil die ganze Zeit arbeiten mussten?
Also ich will die Idylle nicht ramponieren, weil das war's schon. Aber natürlich hat man ja so seine Persönlichkeitsstruktur und man muss ja auch zur Idylle passen. Ja, ne? Das ist ja leider so. Ne? Und meine Eltern haben einfach sehr, sehr viel gearbeitet. Mhm. Also zum Beispiel mein Papa war, als ich ganz klein war, so 1, 2, 3 Jahre, war er sehr oft zu Hause. Aber das hat halt auch damit zu tun, dass mein Papa eine Krebserkrankung hatte mit Mitte 30. Ja, also eine Schilddrüsenkrebs. Und dann war der in Therapie und war dann halt auch zu Hause. Und das sind so die Momente, diese wirklich, sag ich mal, Krisenmomente, wo mal Ruhe in der Familie war, wo der Job nicht die allergrößte Priorität hatte. Ansonsten war es das Geschäft. Ja, das Geschäft war auf Platz 1 und das ist völlig in Ordnung. Aber das war schon so, dass wir uns schon selber zurechtfinden mussten. Das war jetzt nicht laufend oder so, aber ich empfand schon, dass man eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln musste. Und es
was ist, ja nicht das Schlechteste
ist. Nicht das Schlechteste. Aber es ist auch so, dass in der Familie auch so ein gewisses Vakuum dann herrscht, ja, also so ein emotionales Vakuum, sag ich mal. Dinge werden nicht angesprochen, ne, weil es einfach Abläufe gibt. So, es gibt einfach die Abläufe, die eingehalten werden müssen. So, und ich glaube, da rede ich für ganz, ganz viele stellvertretend, dass jetzt im Elternhaus, wenn es jetzt gerade mal um wirklich emotionale Themen geht, nicht die allergrößte Offenheit existierte, so, sondern dass man sich diese Brücken, sage ich jetzt mal, erstmal später baut. Aber ich habe da schon immer so für mich das Außenseitergefühl so gehabt, so wo ich dachte so, na, im Hotel, das okay, da verdienen wir unser Geld, aber so richtig connecten tue ich damit auch nicht. Was in meinem Ort so los war, gut, Fußball, ja, da habe ich halt mitgemacht, aber so wirklich zugehörig fand ich mich da auch nicht. Dann die Themen, die da besprochen wurden, war auch, also das war für mich, also ich hatte so für mich das Gefühl, ich bin da mit so einem USB-C-Anschluss durch die Gegend gelaufen, aber die hatten alle nur USB-A, ja, das war so mein Empfinden, ja. Deswegen bin ich dann auch mit 18 weg. So. Und es war nicht schlimm. Ja, es war überhaupt nicht schlimm und nicht dramatisch und man musste auch kein Mitleid irgendwie haben oder so. Aber dieses mit dem bayerischen Connecten, ja, was ja das Bayerische ist, mir san mir und so, da war für mich immer so eine, finde ich irgendwie
damit
komisch.
Damit konntest du dich nicht identifizieren.
Konnte ich mich nicht identifizieren. Also mit diesem wirklich überschwänglichen Mir ist an mir, Mensch, sind wir klasse, das ist ja der Hammer, das ist ja unfassbar. Das fand ich immer suspekt.
Wenn wir diese Zeit mal mit Essen in Verbindung bringen, also wenn du dich an das Essen deiner Kindheit erinnerst und auch daran, wie und wo Mahlzeiten eingenommen wurden, beschreib das bitte mal.
Ja, wir hatten noch eine Oma. Die väterlicherseits.
Germknödelsuppe oder sowas.
Grießnockerlsuppen. Und meine Oma, die hat wirklich kochen können. So. Also die hat wirklich, zum Beispiel Spätzle hat die gemacht mit Rahmsoße. Sensationell. Also ich habe auch so gute Spätzle noch nie gegessen. So, die hat die halt auch wirklich selber gemacht. Das war total interessant. Und zwar hat sie den Spätzleteig, hat die so ganz flach auf so ein Brett gehoben, ja, flach gemacht. Und dann hat sie den Wassertopf ganz heiß gemacht. Und dann hat die mit dem Messer ganz schnell das reingespachtelt, sodass da so dünne Spätzle dann drin waren. Die hat zwei Arten gemacht. Einmal diese schnelle, ich glaube, so werden auch schwäbische Spätzle auch gemacht. So. Und dann gab es nochmal die, die man halt so hobelt, ja, wo man den Teig oben in so ein Ding reintut und dann hobelt man die ins Wasser, dass sie dann eher rundlicher werden, weniger länglich und so. Es war mir aber egal, weil beide schmeckten hervorragend. Und als sie dann älter wurde, meine Oma wurde, boah, ich glaube, die wurde über 90 oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Du hast dann halt auch gemerkt, mit dem höheren Alter wurde sie mit dem Rezept experimenteller, sage ich jetzt mal. Ja.
Was heißt das?
Naja, also dann merkt man halt einfach so, okay, sie kann jetzt nicht mehr ganz so gut abschätzen, wie viel Salz da reingehört, aber man hat's dann halt trotzdem gegessen, so, weil es halt die Oma war und weil es nichts anderes gab.
Also gut, ja. Die Oma war, solange sie lebte und solange sie einigermaßen fit war und das machen konnte, war sie dann also eure Verpflegerin, die Verpflegerin der Kinder, würdest du das so sagen?
In der Schule, ne? Und wir lebten ja in einem Doppelhaus, das heißt, in der einen Hälfte lebten wir und in der anderen Hälfte lebte die Schwester von meinem Vater. Ja, also die Tante mit ihrer Familie. Und dann gab's auch mal bei der Tante, wenn die aus der Mittagspause kam, gab's da was zu essen so. Und dann gab's natürlich immer die großen Familienessen, wo mein Vater dann auch mal Paprikaschnitzel gemacht hat oder was er wirklich immer noch bis heute einfach sehr, sehr gut kann. Mein Papa ist einfach wirklich ein sehr guter Koch. Ist so Ente zum Beispiel, kann er wirklich hervorragend. Oder auch, das ist total simpel, so diese Sachen, die man... wo man jetzt nicht sofort einen Michelin-Stern für kriegt, aber wo man so Kartoffelsalat zum Beispiel, den er einfach so gut
auf den Punkt,
einfach kann, so, ja. Und das sind so die Sachen. Oder im Hotel, was wir hatten, gab's zum Beispiel ein Gericht, weil ja mein Papa hat ja dann auch andere Köche eingestellt, ja, und dieser Koch, den er da angestellt hatte, der war sehr vom Asiatischen angehaucht, ja, also hat sehr viel im asiatischen Raum gelernt und mein Papa hat sich gedacht, Mensch, wenn ich jetzt hier so ein bayerisches Wirtshaus habe und da einfach mal so eine andere Note reinbringe, könnte ja mal was sein, so. Da gab's eine Geflügelpfanne Bombay. Ja. Geflügelpfanne Bombay. Und
hast du die gegessen?
Ja, ich habe die geliebt.
Was denkst du, war daran? Gab es da sowas wie Koriander da drin? Oder was machte die so? Was macht oder Curry oder was?
Da
was
war,
was
war eine, Bombay? Also da wurden erstmal so Ananas wurden damit reingemacht.
Ja,
ne?
Das ist ja immer schon exotisch.
Genau.
Toast Hawaii.
Das wurde in so einer Gusseisenpfanne wurde das serviert. Das wurde da angerichtet und dann ist die Gusseisenpfanne ist auf so ein Holzbrett, auf so ein schönes, rustikales Holzbrett, damit er halt auch diese bayerische Note mit drin hat, ja, wurde das an den Tisch gebracht und ein separater Teller und dann konntest du dir das aus der Pfanne auf den Teller heben und da war halt Geflügel drin und da gab's eine leckere Currysoße und was genau in der Soße drin war, weiß ich nicht, aber ich kann mich noch an die Ananas erinnern und an das Geflügel und an die Soße und an den sehr guten Reis.
Reis wahrscheinlich, ja genau.
Sehr guter Reis. Das war einfach mega lecker.
Also Reis war... alles andere als selbstverständlich. Wenn wir mal essen gegangen sind oder so, dann waren das Restaurants, in denen gab es Kartoffeln als Beilage. Oder es gab, also Nudeln aber nicht, aber sicherlich keine Spaghetti. Spaghetti gab es auf fancy Kindergeburtstagen, wenn man Glück hatte. Aber es gab dann vielleicht so diese kleinen Rohrnudeln oder einfach so unspektakuläre, hufeisenförmige, kleine Nudeln, die sonst in der Suppe gelandet wären. So. Das Verrückteste waren ja Buchstabennudeln, Finde ich nach wie vor eigentlich eine ziemlich gute Idee, Buchstabennudeln, wenn ich da so drüber nachdenke.
Gibt's bei uns zu Hause laufend, ja. Klein. Die liebt Buchstabensuppe und Sternchensuppe. Bei uns ist das so, meine Tochter, die mag Buchstabensuppe, aber nur die Buchstaben. Ja, die mag die Buchstaben durchgekocht, ja. Und da muss ich dann immer so mit so einem Sieb muss ich dann die Buchstaben da rausfischen, ja.
Wie alt ist die? 16.
Ja, 16, genau. Nein, sie ist jetzt 3.
Was ist denn das typische Gericht deiner Tochter? Was würdest du sagen, was ist ihr Lieblingsessen?
Nudeln mit Italienkäse. Parmesan. Ja. Mhm. Sie will dann immer so Parmesan, so. Und dann sagt sie immer Nudeln, Hauptsache Italienkäse. Das ist
und
immer so.
Und wie kommt sie darauf, dass der so heißt?
Ich glaube, wir haben es ihr irgendwann mal so erklärt und jetzt ist das in ihrem Kopf die offizielle Definition.
Und was würde deine Frau sagen, ist dein Lieblingsgericht?
Mein Lieblingsgericht? Tatsächlich, wenn mein Dad Ente kocht. Ja, wenn mein,
die Ente ja, deines Vaters.
Die Ente
das ist der neue
Vaters.
Roman von...
Der neue Roman.
Und was ist... Also, wir haben ja vorhin schon so einen kleinen Teaser gemacht für Social Media. Ich habe dir ein spontanes Assoziationsspiel übergeholfen. Und du musstest spontan etwas sagen zu Küchenpapier, zu Tomaten und zu Eiern. Und bei Eiern hast du was gesagt?
Dass ich sau viele unterschiedliche Arten von Rührei kann, weil ich koche halt zu Hause und dann macht man halt Rührei und auf YouTube gucke ich mir immer diese unterschiedlichen Arten von Rührei an. Es gibt zum Beispiel dieses eine Rührei von Jamie Oliver, glaube ich, heißt der bekannte britische Koch, genau. Oder von Gordon Ramsay. Ich glaube, der erst britische Koch, der dann nach Amerika ging und da eine Kochshow hat, der dafür bekannt ist, dass er seine Leute zusammenschreit. Hm. Ja. Und dann gibt's noch den Pierre Marco White. Also ich gucke mir von diesen Köchen alle die Rührei-Rezepte an.
Gib uns die Information, damit wir das nicht tun müssen. Also was unterscheidet deren Rühreier voneinander?
Ja. Jamie Olivers Rührei ist tatsächlich einfach, dass man nicht, wie man das ja gerne macht, dass man die Eier in die Schüssel packt, sondern dass man die also quasi direkt in die Pfanne und dann erst gar werden lässt und dann erst smasht. Ja, also nicht erst vorher rühren, sondern dann mit reinpacken. Und bei Gordon Ramsay ist es so, dass man die in der Pfanne hat, rührt, auf ganz kleiner Hitze, rührt und dann vom Ofen wegnimmt, aber weiter rührt. Ja, und dann stellt man den Topf wieder drauf und dann wieder weg und dann wieder drauf und rührt die ganze Zeit weiter, bis wirklich dieses Ei so eine Konsistenz hat, die super weich ist und dann lässt man das auf so ein getoastetes Brot drauf und so und schmeckt absolut hervorragend.
Und es ist dann so fluffy oder was?
Ja.
Also so wie Pancakes,
ja,
im
genau,
Sinne von...
Ja, genau. Und bei Pierre Marco White ist es so... Da wird ganz langsam umgerührt, weil der zum Beispiel, der sagt, wenn du vorher deine Eier zusammenmixst, dann machst du daraus Babyfood, ja, und das findet er überhaupt nicht in Ordnung, so. Und dann die letzte Version, die mir noch einfällt, die habe ich in der Serie gesehen, The Bear, ja.
Bin gespannt.
Und zwar macht man es da so, das ist aber kein Rührei, das ist Omelett, dass man die Eier in ein Sieb aufschlägt, durchsiebt, ja, und dann quasi erst mit dieser gesiebten Eimasse in die Pfanne reingeht und da das Omelett macht und quasi, wenn das Omelett dann einigermaßen feste Konsistenz hat, dass man dann Butter, Remoulade und so und das dann zusammenrollt. Das ist auch absolut hervorragend. Und dann, fällt mir noch ein,
ja,
gibt es auch noch, ich weiß nicht, von wem es war, ich glaube, es war auch Gordon Ramsay, der einen Cheese-Egg Toast macht, wo man halt quasi mit Toastbrot sich so ein Sandwich macht, ein Egg-Sandwich. Ja.
Also wie arme Ritter.
Wie arme Ritter?
Dass man das Toastbrot ins
Ei
tunkt.
Genau. Und dann wendet man das Ganze und dann belegt man Eisern und klatscht man das zusammen.
Genau. Oder
das,
French Toast.
Das sind arme Ritter?
Ja.
Das ist ja hervorragend.
So hat man früher altes Brot, das hart wurde.
Ja.
Man wäre nie auf die Idee gekommen, das wegzuwerfen. Mhm. Und so hat man das in Eiern, wenn man die hatte, aufgeweicht ein bisschen und in die Pfanne gemacht. Und das ist ja eine totale Delikatesse. Also eigentlich ist es so ein arme Leute essen, wie man früher sagte.
Nehme ich an.
Als French Toast auch bekannt, weil man es auch süß machen kann, weil man, es ist so, ich kriege sofort, da bekomme ich sofort Speichelfluss, weil es genau alle Glocken in meinem Kopf klingeln lässt. Die Vorstellung, dass man es mit Parmesan macht beispielsweise, also dass man in dieses Ei ganz...
Das Himmelreich öffnet sich.
Es ist wirklich so. Und neulich habe ich es eben auch in einer Brioche-Version gegessen, hier um die Ecke. Gibt es so, da hat man nicht Toastbrot genommen, sondern Brioche. Das ja an sich schon sehr reichhaltig und süßlich ist. Mm. Und das richtig sapschig in viel Ei offenbar getränkt. Das kross angebraten von beiden Seiten. Wahrscheinlich auch mit Butter. Es war ein unglaublich guter Geschmack. Und dann mit einer Soße aus schwarzen Johannisbeeren und ein bisschen Honig garniert und da drauf ein kleiner Klacks Vanilleeis und geröstete Haselnüsse. Ich bin so kurz vor der Ekstase oder Ohnmacht, ich weiß es nicht, weil es so, also wäre es der letzte Tag auf Erden,
ja,
würde ich all mein Geld zusammenkratzen, mir da einen Platz sichern und sagen, pass auf, immer wenn dieser Teller leer ist, oder es ist eher so ein hohes Gefäß, weil das ja auch so ein bisschen, bringt ihr mir automatisch neue. Ich glaube, ich würde es schaffen, mit ein bisschen Zeit, dreimal hintereinander, dann würde ich wahrscheinlich für einen Moment Ruhe brauchen.
Mhm.
Und meine Bauchspeicheldrüse würde sich wahrscheinlich außerhalb meines Körpers befinden, längst. Und vielleicht wären auch noch andere Organe inzwischen dann. Aber wahrscheinlich wäre ich auch einfach glücklich und würde schnurren und einschlafen.
Ja.
Was wäre so ein letzter Tag auf Erden essensmäßig bei dir?
Vielleicht, wenn mein letzter Tag ein guter Tag wäre,
ja,
dann würde ich vielleicht den Pfannkuchen von meiner Oma nehmen.
Denn der war wie?
Der war, sie hat da so ein Gespür dafür gehabt, dass sie den, ich habe so Bock auf Pfannkuchen sofort, dass sie den nicht so dünn gemacht hat, sondern der hatte so eine gesunde Dicke, sage ich jetzt mal. So eine Ruhe ausstrahlende Stabilität in der Dicke.
Aber er war nicht mehlig.
Nicht mehlig. Genau. Nein, sondern wirklich gut durch und so. Und das einfach mit Marmelade oder Nutella und dann rollen und dann einfach genießen. So, ja, that's it.
Leute, macht mal wieder Apfelpfannkuchen auch.
Apfelpfannkuchen. Ich finde, zwei Dinge können wir hier schon mal festhalten. Erstens, Brioche wird einfach nicht genug gewürdigt. Als du es gerade Brioche dachtest, hat mir, oh mein Gott, warum ist mir Brioche in diesem Gespräch noch nie eingefallen? Ja. Weil es gibt ja auch Burger, die in Brioche gemacht werden und so. Und das ist ja auch mega lecker und super geil. Und Apfelpfannkuchen. Mhm. Einfach Pfannkuchen generell.
Total.
Einfach generell, finde ich, ist für mich, also wenn wir auch damit jetzt anfangen wollen, ist für mich ein Grundgesetzessen. Ist ein Essen, was...
Jeder hat das Recht auf Pfannkuchen.
Ja, ist für mich ein Essen, was man auch ruhig einfach so gesetzlich in der Verfassung tief verankern kann.
Was noch?
Ich finde Knödel.
Kartoffel, Serviettenknödel.
Ja, ich bin ja da auch, ich finde ja beide Arten von Knödel gut. Es gibt ja einmal den Kartoffelknödel und es gibt den Semmelknödel. Ja, und ich finde, wenn beide mit dem nötigen Geschick zubereitet werden, sind ja beide hervorragend. Mhm. Mein Papa zum Beispiel, der hat da immer auch gerne so Semmelbrösel, da so Semmelstücke drin gelassen im Kern.
Hervorragend.
Ja? Und hat da auch so Schnittlauch noch mit reingepackt und so weiter. So, das heißt du, wenn der da irgendwie, sag ich mal, keine Ahnung, irgendwie ein Sauerbraten serviert hat mit einer Bratensoße und diese Knödel dazu. Du hast gesagt, guter Mann, Dankeschön, aber bitte nehmen Sie das Fleisch wieder und bringen Sie mir nochmal 4 Knödel, die schmecken einfach hervorragend.
Und dann bringen Sie mir dann nochmal 4 und die nehme ich mit. Und die mache ich morgen früh, schneide ich mir die auf und brate sie an in Butter.
Und geben Sie mir noch 2 mit, da möchte ich einfach wahllos 2 Menschen bewerfen auf der Straße und ihnen eine Freude machen. Wenn man einfach so ein Knödel ins Gesicht bekommt, ist man froh.
Ist man glücklich.
Dann hatte mein Papa, weil wir hatten ja nicht nur da, wir hatten ja auch einen Freibadkiosk. Da gab es eine Überlegung, eine Eismaschine, also das Eis da gemacht wurde. Und wir hatten das mal so 2-3 Tage. Aber dann, du musst zu viel verlangen. Das selbstgemachte Eis ist dann einfach zu teuer, weil die Zutaten so teuer waren. Und das schmeckte auch absolut hervorragend.
Du erinnerst dich an diese 2-3 Tage. Das war wirklich eine Sache, die...
Ja.
Wie alt warst du da?
Ah, da war ich 13, 14.
Ein Junge, dessen Eltern einen Freibadkiosk besitzen.
Mhm.
Und du hast ja vorhin schon skizziert, das ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen süß-sauer, diese Erinnerung.
Nicht besitzen, gepachtet.
Ja,
also man muss
gut,
das nochmal sagen.
Führen, wie auch immer man das sagt. Erstens kann ich mir vorstellen, dass ganz viele Leute deine Freunde und Freundinnen sein wollten.
Nein.
Nein, okay.
Nächster Versuch.
Gut, nächster Versuch wäre dann, hast du über Essen kompensiert, dass nicht so viele Leute deine Freunde oder Freundinnen sein wollten? Naja, weil ich glaube, also zeig mir das Kind, das nicht richtig happy ist, weil seine Eltern so ein Freibad-Kiosk führen, wo man wahrscheinlich dann eben auch an Pommes rankommt.
Ja.
Ist das also so ein Imbiss dann wahrscheinlich auch, ne?
Auch ein Imbiss, genau.
Eis, Wassereis, Pommes, was weiß ich, was es da noch alles gab.
Ich bin einfach mit dieser Situation nicht warm geworden. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, also es gab eine lange Zeit dafür, wo ich mich auch dafür verurteilt habe, dass ich da, Mensch, warum kann ich das nicht so toll finden?
Ah, warum, du hast dich dann von außen gesehen.
So, und das, ach so, ne, weil das, was du sagst, das ist ja mir auch aufgefallen irgendwann, wo man dann sagt so, aber da war einfach sehr viel Pflichtgefühl einfach so. Nach der Schule geht's ins Freibad zum Arbeiten. So.
Ah, andere dann, sind nach der Schule zum Schwimmen und du bist zum Arbeiten.
Ja, und dann war das halt so, ja. Und das war für mich immer, oder auch ich war mit Freunden spielen irgendwie, weil ich bin ja auch so ein Zocker. Und dann war ich irgendwie bei einem anderen Kumpel, haben wir halt gezockt und dann hat halt Mama angerufen, komm jetzt mal vorbei und hilf jetzt mal mit, so. Und deswegen, weiß ich nicht, bin ich da halt nie so warm mit geworden, so, ne.
Ich weiß, du lebst mit deiner Frau, mit deiner Tochter zusammen.
Ja.
Deine Tochter ist noch ganz klein, die ist 3 und deine Frau Eva, glaube ich. Ne? Und ich finde es immer ganz schön, jemanden kennenzulernen, wenn man weiß, wie die Person wohnt, wie sie lebt. Und auch die Küche sagt ja oft sehr, sehr viel über einen Menschen aus. Also, Ding Dong.
Klingst du jetzt bei mir an der Tür und ich lasse dich jetzt rein?
Genau, genau.
Und dann kommst du rein, dann kommst du erstmal durch den Flur,
ja.
Und dann gehst du einmal links, dann geht's einmal links hoch zu den Schlafgemächern und dann rechts findest du gleich die Küche.
Aha.
Das heißt, die Küche ist eigentlich schon der erste Raum, in dem man so reinkommt, ja. Und da wirst du mich sehen, wie ich, also ich sag mal so, wenn man gerade so ein kleines Kind hat, die Küche ist eher funktional.
Habt ihr offene Küchenschränke, wo man gleich sieht, dass man an die ganzen Sachen ran kann, oder?
Nee, das sind alles geschlossene und das Ding ist, ich weiß bis heute nicht, wo was ist. Also wirklich, zum Beispiel, wenn ich da...
Obwohl du viel kochst.
Ja, wenn ich da am Herd stehe, das Besteck ist rechts in der Schublade.
Ja.
Und wir haben so Schubladen, so große Schubladen, richtig große Schubladen, die du aufmachst und in der Schublade haben die 2 Ebenen, die getrennt werden.
Das ist Next Level.
Das ist Next Level.
Toll, aber es ist auch kompliziert.
Ja, und das Ding ist, immer wenn ich Besteck brauche, greife ich nach links. Jedes Mal. Und ich weiß, links sind die verdammten Töpfe und Schneidebretter. Rechts ist das Besteck. Jedes Mal. Und meine Frau lacht sich immer kaputt, weil ich immer diese nutzlose Pirouette in der Küche mache. Und sie weiß ganz genau, was los ist und lacht mich dann jedes Mal aus.
Induktion, Gas, Elektro, was habt ihr für...
Wir haben den nervigsten Induktionsherd, den man sich vorstellen kann. Der hat so ein Touch-Bedienfeld, was ich einfach nicht leiden kann. Ich bin einfach Fan von Knöpfen, Drehen und so weiter. Das will ich haben, aber das ist halt so.
Ja.
Dann haben wir halt dieses Touchfeld da. Sobald da ein Tropfen Wasser drauf ist, wird gepiept und alles muss abgerissen werden. furchtbar.
Ich verstehe das nicht.
Gottes
ich verstehe nicht, wie sich das durchsetzen konnte. Im Grunde ist Induktion wie die DAT-Kassette als Speichermedium. Die gab es plötzlich, man merkte, das ist doof und dann war es wieder weg. Aber das Induktionsfeld hat so viele Fans. Warum?
Ja, also erstmal, weil es relativ schnell warm wird. So. Und es kann ja auch so wirklich nichts anbrennen, ne? Also das Feld an sich, es ist jetzt nicht so wie eine Herdplatte oder so. Du nimmst den Topf runter.
Und dann ist durch. Dann genau. Man kann wieder anfassen.
Und das ist halt schon so relativ cool.
Ja.
So, ne? Aber es ist halt die Bedienung. Diese Touchfolter, ja? diese wirklich rückständige Art, dass man da, also mein Vater, gelernter Koch, verzweifelt an diesem Induktionsherd. Der sagt einfach mir, hol bitte Holz von draußen. Ich zünde das in der Küche an. Und brate euch das Essen da drin. Warum quält ihr mich so? Hat dann so wirklich den Pfannenwender in der Hand und schreit mich an. Warum quält ihr mich so mit dem Induktionsherd?
Apropos Pfannenwender, habt ihr für diese Utensilien wie auch Zange, so eine Bratzange, Pfannenwender, keine Ahnung, habt ihr so einen Tonkrug, in dem das steht alles? Oder ist das auch in einer dieser Schubladen mit der doppelten Belegung?
Pass auf.
Es hängt alles.
Also, nee, es hängt. Es hängt nichts. In unserer Küche hängt nichts, weil meine Frau ist sehr hygienisch und wenn es hängt, kann ja irgendwas drankommen.
Aha.
So, und wie gesagt, wir merken uns, rechts ist Besteck.
Ja.
Rechts sind aber auch Kochlöffel.
Ja.
Rechts sind auch Schopflöffel.
Ja.
Schopflöffel,
ja,
und so weiter. Aber wir haben auch nicht einen Tonkrug aus irgendeinem anderen Material, wo halt auch, sage ich mal, andere Schöpflöffel, Kellen und so weiter drin sind. Aber die dürfen nicht vermischt werden. Ja, das heißt, es gibt wirklich Schubladenschöpfkellen und es gibt Kellen, die in diesen Tonkrug gehören. Ja, und ich, das hat sich meine Frau, wenn ich eins da falsch sortiere, dann kommt meine Frau und sagt, nein, das gehört hier hin. Und ich hinterfrage es nicht, Bettina. Ich nehme es hin. Ich kann mir diese Diskussion nicht leisten. Ich nehme es einfach hin, ja? Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber ich nehme es hin,
aber vielleicht,
arbeite mit dem, was
vielleicht
ich habe.
Vielleicht ist da, also du musst es ja vielleicht nicht hinterfragen, aber damit sie sich nicht in ihrer natürlichen Autorität hinterfragt fühlt. Aber vielleicht verstehst du, vielleicht liegt da irgend so ein genialer Gedanke dahinter.
Ja, der mich übersteigt. Der über mein
überfordert, ja,
überfordert,
ja, okay,
wo ich nicht dahinter komme, und dabei belasse ich es dann einfach so, ne?
Gut, in Ordnung. Aber du bist trotzdem jemand, der sich dadurch nicht abhalten lässt, regelmäßig zu kochen.
Ja.
Du findest Kochen gut.
Ich finde Kochen super.
Bist du jemand, der, während er etwas zubereitet, auch gleich schon so ein bisschen abwäscht und wieder einordnet? Oder bist du jemand, der macht, dann wird gegessen und danach muss man dann schon sehr viel wegräumen und sauber machen?
Ich war erst der Typ, der gemacht hat und immer mehr und immer mehr und immer mehr, und dann,
ja,
lag da ein Schlachtfeld.
Ja.
Mittlerweile bin ich Ersterer, der kocht und dann wegräumt, weil das hat so ein bisschen mit Mental Load zu tun. So, meine Frau arbeitet halbtags von zu Hause und hat die Kleine und ich bin dann auch da, ist ja klar. Aber wenn die Sachen sieht, die rumstehen, die speichert das als ihr To-Do ab.
Ja.
Und da habe ich so für mich rausgefuchst, wenn ich das direkt wegnehme und diese Küchenfläche einfach sauber ist,
dann ist sie frei, dann kann sie sich auf ihre Sachen
konzentrieren. Dann gibt's da kein To-Do, okay, für sie. Weil das ist ja auch oft mal so, dass es ja in Beziehungen oft so ist, dass die Frau, auch wenn sie das thematisiert und sagt, hey, pass mal auf, es irgendwo ist es als ihr Job abgespeichert. Auch für sie, ja. Und da habe ich dann so gesehen, okay, wenn ich das jetzt einfach so wegräume,
ist sie frei.
Ist da nicht so das Ding, so, ne? Und ich muss sagen, mir gefällt es auch besser, wenn es aufgeräumt,
ja,
ist. Also mittlerweile, ja.
Ja. Es gibt ja diese ganz unterschiedlichen Küchenarten auch. Also ich finde, wenn man so zu Besuch ist bei Leuten, die so eine, ich nenne es Toskana-Küche.
Toskana-Küche?
Ja, ich nenne es Toskana-Küche.
Ja.
Koste es, was es wolle, da stehen diese Tonkrüge, da ist alles so ein bisschen durcheinander, da hängt auch schon seit 4 Jahren so ein Knoblauchding zum Trocknen, da sind kleine Kinderbilder, die, wo die Kinder schon inzwischen erwachsen sind, da ist dann so ein kleiner, keine Ahnung, so, man merkt einfach, das ist so eine gelebte Küche.
Ja.
Da geht's nicht um Chrom, nicht um Edelstahl, nicht um freie Flächen, sondern da ist Holz und Öl und Trockenblumen.
Hier wird gearbeitet.
Hier wird gearbeitet, hier wird gelebt und hier geht es nicht darum, irgendeine gerade Linie oder irgendeine freie Fläche zu bauen. Finde ich gut, wenn ich irgendwo hinkomme zu Besuch. Für mich wäre es auch nichts. Ich bin auch eher wieder eine Frau, weil das auch alles so, ich habe da das Wohnzimmer, hast du ja gesehen, offene Küche und Arbeitszimmer in einem. Und ich mag das auch. Ich mag das auch, wenn das so ganz, ganz frei ist. Aber das muss eben jeder auch für sich entscheiden. Und ich glaube, schwierig wird es dann, wenn Menschen so unterschiedliche Vorstellungen davon haben. Mhm. Ne? Gerade so in Partnerschaften auch. Und gerade auch, wenn du ein kleines Kind hast, dann ist das nicht zu bewerkstelligen, dass du da überall freie Flächen hast, sondern da liegen dann auch so ein paar Legosteine. Damit du da nicht drauf trittst, nimmst du sie und legst sie auf die Arbeitsplatte oder so wahrscheinlich. Ne? Gibt es denn Fotos oder Bilder von eurer Tochter, die ihr aufgehängt habt in diesem Küchenwohnbereich?
Was wir so haben, ist, meine kleine Tochter malt gerne. Und wir haben da so dieses typische, wir färben uns die Hand, ja,
also
Abdrücke und so. Ja. Und wir haben da ein Bild, wo erst meine Hand ist, dann kommt die Hand meiner Frau und dann kommt ihre Hand. Also
Gänsehaut.
Solche haben wir. Und dann haben wir auch tatsächlich im Wohnzimmer eine Fotowand,
ah ja,
wo man immer wieder so Stationen im Leben festhält. Ne? Aber da ist halt auch wirklich, jeder ist da drauf, die ganze Familie. Also sowohl, okay, meine Schwiegerfamily als auch die bayerische Family. Da sind einfach alle drauf.
Und habt ihr Kühlschrankmagnete?
Ja.
Und was für welche und was hängt da dran?
Meine Frau hat sich ein Magnetfach organisiert. Also das sind dann quasi so Fächer, weil ich suche immer einen Kugelschreiber. Ja. Und da hat sie jetzt einfach so ein Ding gekauft, wo einfach 90 Kugelschreiber drin sind, dass ich nie wieder nach Kugelschreiber suchen muss. Weil nicht nur weiß ich nicht, wo das Besteck ist, auf welcher Seite, nach mittlerweile fast 4 Jahren, wo wir da leben. Sondern ich suche auch immer Kugelschreiber, weil ich bin Comedian. Ich muss Ideen sofort aufschreiben und so. Und ich schreibe das dann sofort irgendwo auf. Und Handy habe ich nicht immer und so. Und da sind dann auch Eddings drin, weil ich hier und da mal ein Edding brauche und so. Oder so Marker, Textmarker, ja, oder sowas. Ne, die sind dann da, mhm, drin am Kühlschrank.
Und was hängt da so, also Kühlschrankmagnet meine ich ja auch, dass das dann liebe Grüße aus Teneriffa oder eine Eiswaffe, also der ist schon von außen ist der Plan.
Sondern das sind da gerne auch, wenn unsere Tochter ein Bild malt.
Das kommt da dran.
Dann sagt sie, das ist für den Kühlschrank.
Oder Arztbesuch am Dienstag, so ein Zettel kriegt man ja manchmal mit.
Ja, der klebt nicht am Kühlschrank, Nein. Der ist einfach irgendwo verschollen in Jackentaschen oder so.
Okay.
Aber das ist dann schon so, da sind dann auch Bilder von der Family dran oder wenn ich irgendwo, sage ich mal, also was ich zum Beispiel auch mal mache, ich hatte mal so Erinnerungen, tue ich da dran. Ich hatte mal eine Sendung mit Uschi Glas, ja, und da habe ich halt ein Foto mit Uschi Glas, das hängt halt dann da so dran. Schön. Oder mit meinem Dad, so solche Sachen. Will da nicht zu weit ins Detail gehen, aber so schöne Momente, die man so nochmal für sich Revue passieren lassen kann. So.
Hast du eine Lieblingstasse?
Ich habe wechselnde Lieblingstassen. Also, weil jede Tasse, ich habe sau viele Kaffeetassen, die immer so einen anderen Moment für mich haben. Ich war zum Beispiel jetzt in Prag und ich habe mit meiner Frau den Deal, ich bringe immer was mit, wenn ich wiederkomme. Und da habe ich einfach 2 schöne Kaffeetassen gesehen. Da hat sie die orangene bekommen und ich die blaue. Und das ist halt dann die Prag-Tasse, aus dem wir sonntags den Kaffee trinken. Das ist halt die Prag-Tasse. Dann gibt es halt auch die Norderney-Tasse, die immer zum Start kommt, wenn wir kurz auf Norderney fahren. Ja, das ist dann immer die Kaffee. Das ist eigentlich schon fast so meine Lieblingstasse, die ich mittlerweile. Sie hat da so eine beige und ich habe da so ein schönes Azur-Dunkelblau habe ich da, ja. Mit einem schönen, nicht klares Muster, aber eine Textur, die sehr schön ist. So. Und das hat so eine Haptik, elegante Simpelheit, hat diese Tasse. Mhm. Und die gefällt mir sehr gut.
Gibt es eine Anschaffung für eure Küche, die komplett überflüssig war?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ja, pass auf, wir sind wieder bei Tassen. Ich hatte eine Star Wars Tasse. Gibt schöne Star Wars Tassen.
Bestimmt.
Ja, irgendwo.
Bestimmt.
Aber ich fand die echt geil. Und bei meiner war das so, wenn du da den heißen Kaffee reingeschüttet hast. Das war so Luke Skywalker, der so sein Lichtschwert hatte. Und wenn du die Kaffeetasse reingeschüttet, dann ist das Lichtschwert angegangen. Das hat dann so blau geglüht. Das ist so peinlich, das ist so schlimm, aber das war so, ja.
Hat irgendjemand sie versehentlich fallen gelassen?
Nein, sie ist nur irgendwann verschwunden.
Sie ist verschwunden.
Ja, und meine Frau erinnert sich auch
nicht. Nee, niemand erinnert sich, niemand komischerweise. Weiß. Okay, aber das ist einfach nur, das ist ja sowas wie ein Guilty Pleasure. Ja. Aber habt ihr euch vielleicht mal gedacht, du, weißt du was, wir essen so gerne Reis, wir kaufen uns jetzt mal einen Reiskocher und er ist nur einmal bedient worden oder ein Brotbackautomat oder ein Sandwich-Toaster oder ein Cupcake-Maker oder es gibt so viele Sachen, die man sich...
Nun, wir haben ein sündhaft teures Teeset.
Ein Teeset?
Ein Teeset, was, ja.
Warum?
Naja, ja, genau, warum? Lass uns doch das jetzt gemeinsam erörtern.
Habt ihr das selbst gekauft
Warum
oder ist euch
zum
das
Geier habe ich das bei einem Black Friday mal gekauft? Warum zum Geier habe ich das getan, Bettina?
Wie lange ist das denn her?
Es sind 5 Jahre. Ein Sünd. Meine Frau und ich haben Trips, ja? Und da machen wir. Wir waren auf einem Teetrip. Ja, wir waren einfach auf einem Teetrip und dann haben wir halt jeden Abend Tee gesoffen in diesem sündhaften.
Habt ihr richtig?
Teesit.
Habt ihr auch so, also sowas? Das passiert einem ja nicht irgendwie. Man guckt einen Film und sagt sich, oh, das war toll, so eine Teezeremonie. Wollen wir mal so einen Kurs mitmachen? So einen Teekurs, so einen Teezeremoniekurs.
Ich weiß es ehrlich.
Du weißt es nicht mehr, du kannst es nicht mehr.
Ich kann es nicht mehr. Ich.
Und dieses sündhaft teure, obwohl es Black Friday Tee-Service, sagt Service, man ja auch, ne? Oder unsere Großmütter hätten es so gesagt. Das nimmt jetzt, das steht da jetzt rum und nimmt Platz in einem eurer Schränke weg.
Ich glaube, es ist irgendwo im Keller oder so. Da versauert es.
Vielleicht steht dahinter Die Luke Skywalker-Tasse. Man kann ja mal nachgucken. Du musst es deiner Frau ja nicht sagen, dass du jetzt demnächst mal heimlich
im Dunkeln aus der leuchtenden Luke Skywalker-Tasse.
Ihr könnt das ja verschenken.
Ja, gut, ich glaube, die ist weg.
Okay.
Nur wer will sowas?
Wer will das? Andere Frage. Ich will das nicht. Was ist immer in eurem Kühlschrank?
Was immer in unserem Kühlschrank ist, ist, darf man Markennamen hier sagen?
Es kommt drauf an, finde ich. Versuch mal.
Monte.
Ah, Monte ist so Pudding-Kram.
Genau,
ne?
Pudding, ja. Und,
kleines Kind.
Das kleine Kind liebt das.
Ja.
Und das Ding ist, ich auch. Deswegen, das ist immer im Kühlschrank. Mhm.
Das ist aber doch nicht alles. Du kannst auch jetzt, wenn ich dich frage, was ist immer in eurem Kühlschrank, da wird es ja noch andere Sachen geben.
Nein, es sind einfach 700
Senf.
Montebecher, die da drin sind.
Ja?
Senf, Eier sind wichtig. Ja, wir haben Eier, wir haben Käse. Ganz wichtig, Gouda Jung. Was anderes mag meine Frau nicht. Ja.
Und du?
Wir haben immer Schinken.
Magst du auch nur jungen Käse?
Es gibt so... Cheddar bin ich eher. Ich bin eher bei Cheddar. Ne? Und dann gibt's auch so Old Amsterdam heißt diese Käsesorte, die ist so.
Mittelalter Gouda.
Ja, der ist ziemlich geil. Der ist auch geil. So, ne? Aber ich bin da auch offen. Ich bin jetzt kein Käsefanatiker. So. Und,
Was liegt denn auf der perfekten Pizza?
Auf der perfekten Pizza? Du, ich bin da so langweilig. Ich finde die Salami-Pizza. Die muss man gut hinkriegen. Jemand, der die Salami gut kochen kann, der da genau diesen Zeitpunkt da drauf hat.
Kochen?
Ja, im Ofen.
Okay.
Falsch gesagt.
Backen, also, würde ich jetzt sagen. Aber nein, ich dachte nur gerade, so wie du sagst, vielleicht gibt es noch eine andere Herangehensweise.
Nee, es ist Backen. Es ist auch Backen. Ich habe Kochen gesagt.
Nee, das finde ich gar nicht schlimm. Ich wollte mich nur vergewissern.
Nee, aber der das halt da gut abpasst und mit den guten Zutaten, da bin ich halt recht simpel. Ja, ja?
Okay. Also, das ist doch nicht schlimm. Ich finde Pizza, da muss man jetzt auch nicht irgendwas Feuilletonistisches.
Was würdest du denn auf einer guten Pizza haben,
ich würde mich ungern entscheiden. Ich bin zum Beispiel, was den Teig angeht, mir ist wichtig, dass der Teig dünn ist.
Mhm.
Ich mag einen knusprigen Rand. Ich schiebe, das habe ich aber schon an anderer Stelle mal gesagt, ich bin so eine umgekehrte Pizzaesserin. Die meisten, die Pizza essen, da siehst du, dass sie den Rand so wegschneiden, dass der übrig bleibt. Oh, ne? Wenn der so. Und ich schiebe alles gen Rand und schneide eher die Mitte raus, weil die so sapschig und feucht
ist.
Die finde ich uninteressant. Und ich mag die Kombi Thunfisch, Kapern, Zwiebeln, Creme fraiche, total. Ich mag aber auch Gorgonzola, Spinat, extra Käse, Pinienkerne, finde ich geil. Ich brauche keine Ananas. Ich finde das komisch, wenn Leute Fleisch oder Hühnchen auf Pizza legen. Das finde ich ein bisschen befremdlich.
Das finde ich auch too much. Ich bin aber auch so jemand, da hat mich meine Frau drauf gebracht, Pizza Hawaii mit Tabasco.
Pizza Hawaii spaltet die Menschen wie die FDP in etwa. Pizza Hawaii ist was auch nur für, glaube ich, 10%. Ach, das, auf den Zeiten ist die FDP ja auch raus. Aber
ist ja bei 3, ne?
Wo so, ja, 3 oder 4. Also wahrscheinlich ist so, also die FDP in guten Zeiten, das ist, finde ich, glaube ich, in etwa die Statistik. Wer mag Pizza Hawaii?
Mit Tabasco.
Mit Tabasco ist dann schon wirklich sehr special.
Sehr special, ja. So, aber das fand ich schon immer ganz geil. Aber du hast mir auch gerade drauf gebracht, ich bin ja auch so Teigfanatiker. Mir ist es auch total wichtig. Ich finde, der Pizzateig ist es ja dann auch wirklich. Und meine Frau hasst den Rand. Ich bin einer, der einfach wie so ein Sägewerk diese Randreste abkriegt, der die dann verschwinden lassen muss.
Die sind aber auch nochmal, also ich kann jetzt nicht für alle Teige sprechen. Ich weiß nicht mal, ob das der korrekte Plural ist. Aber wenn die so Blasen werfen. Und so knusprig sind.
Ja, super.
Das ist toll. Da verstehe ich gar nicht, wie man das ist sozusagen.
Ich habe auf YouTube habe ich eine Doku über die New Yorker Pizzerien geguckt, also so alteingesessene Pizzabäcker so.
Ja.
Und das gucke ich wahnsinnig gerne, wie die da so philosophieren drüber, was so eine gute Pizza ist, sind ja alle im Steinofen, zeigen auch, wie lange die das da drin halten, wie die das drehen und so, wie die das belegen und so. Das ist halt auch von mir noch so ein Ding, was ich auch gerne mal machen würde. Einfach mal eine Woche in New York und nur essen. Nur Pizza essen oder so. Diese Sandwiches, die es da gibt oder so. Das ist ja, New York hat ja da eine Auswahl. Das ist ja mega geil.
Ja. Wir machen jetzt mal entweder oder. Marzipan.
Ja.
Basilikum.
Ja.
Knoblauch.
Ja.
Fenchel.
Nein.
Rosenkohl.
Nein.
Rotkohl.
Ja.
Blumenkohl.
Nein.
Grünkohl.
Nein.
Spitzkohl?
Nein.
Lakritz?
Nein.
Kapern?
Nein.
Innereien?
Innereien? Nein.
Koriander?
Nein.
Ingwer?
Ja.
Aal?
Nein, was?
Oliven?
Ja.
Rote Beete?
Ja.
Gorgonzola?
Nein.
Harzer Käse?
Nein.
Kaffee oder Tee?
Ey, kann ich kein Entweder-Oder, beides.
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 Tee-Service vielleicht doch noch nicht weggeben.
Ja. Yeah.
Was für Tee ist es denn dann, wenn du Tee trinkst?
Fenchel-Anis?
Moment, Fenchel, das war das, wo du gesagt hast,
Ja, nicht wirklich pur. Als Gericht zum Essen, aber im Tee.
Ach, da so, magst du es dann doch, dieses Lakritzige, so, das du auch nicht magst.
Ja.
Interessant.
So, ja. Da, oder Kamille, oder aktuell gibt's bei uns einen guten Apfelzimt-Tee, der sehr lecker ist. Und natürlich bin ich Kaffee-Fan. Also da bin ich schon.
Schwarz?
Nee, mit ein bisschen aufgeschäumter Hafermilch.
Wasser oder Saft?
Wasser.
Mit oder ohne Kohlensäure?
Ohne, bitte.
Nudeln.
Nur ohne.
Nudeln oder Kartoffeln?
Nudeln.
Reis oder Kartoffeln?
Reis.
Nudeln oder Reis?
Reis.
Reis. Reis, warum nicht? Helle oder dunkle Schokolade?
Pass auf, ich esse auch helle Schokolade. Mit weißer Schokolade kannst du mich auch bestechen. Mhm. Aber wenn du mich knallhart vor die Wahl stellst, dunkle oder helle, dann sage ich du eine dunkle Vollmilchschokolade, da bin ich halt.
Dunkle Vollmilchschokolade gibt es nicht.
Was heißt denn dunkle?
Dunkel ist das für mich Kakao, weiß. Der Kakao an. Nein. Dunkle Schokolade ist so zartbitter, beziehungsweise früher gab es
ja,
nur Vollmilch und zartbitter.
Ja, da will ich nichts mit zu tun haben, zartbitter. Da bin ich dachte jetzt dunkel ist halt braun
und
hell
nein.
ist weiß.
Weiße Schokolade ist ja gar nicht richtig Schokolade. Aber es gibt die Vollmilchschokolade und dann gibt es so.
Jetzt kommen wir auch noch in den Definitionskrieg.
Naja.
Also jetzt, wo wir die Definition klar haben, bin ich bei heller Schokolade. Nicht bei dunkler, ich bin bei heller.
Okay. Lieber Maxi, jetzt kommen wir an ein Toast-Hawaii-Experiment. Der Social-Media-Teaser birgt auch einen Part, in dem ich dir eine Mozartkugel vorhalte und du sagst, ich habe noch nie eine Mozartkugel gegessen. Was mich wirklich sehr erstaunt. Und dann hast du mir versprochen, dass du während unseres Gesprächs zum ersten Mal sozusagen live mit offenem Mikrofon eine Mozartkugel probierst. Das wäre jetzt der Moment. Bist du bereit?
Ich bin total aufgeregt.
Super. Okay.
Ja. Und ich nehme es jetzt einfach mal in die
bitte.
Hand. Ich löse jetzt mal die. Wir machen so einen ASMR-Moment raus.
Mach.
Kennst du das?
So, da musst du aber so ein bisschen.
Genau.
Oh Gott, das Papier das ist super lecker. Ja.
Also. Ich glaube, ich brauche noch eine zweite.
Ja, noch eine zweite Kugel oder einen zweiten Biss? Einen zweiten Biss doch erstmal.
Zweite Kugel, ja.
Das ist ein positiver Effekt. Was schmeckst du? Was fühlst du?
Schmeckt hervorragend.
Oder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eher erwartet, dass der Kern flüssig ist.
Ach,
Ja. Weil ich hatte irgendwie Mozartkugeln in dieser Mancherie-Ecke abgespeichert.
Aha, ja.
Aber ich bin angetan davon, dass es nicht so ist. Ich habe eigentlich mit einem scharfen, alkoholischen gerechnet. Das war bei mir so abgespeichert. Ja. Und deswegen habe ich mich immer so ein bisschen davon ferngehalten. Ich bin sehr froh, dass dieses falsche Vorurteil jetzt durch diesen Podcast abgebaut
ist
wurde.
Das, also wenn Toast Hawaii zum Abbau von Vorurteilen beitragen kann, dann sage ich gerne ja. Als Profi-Mozartkugelesser zukünftiger musst du dir auch angewöhnen, das Papier nicht gleich zu einer Kugel zu drehen.
Wie ich
sondern die meisten, das kannst du kannst die zweite jetzt wirklich noch nehmen. Die meisten Menschen machen sie es so, dass sie das Papier, während sie irgendwas sagen, glatt streichen, sodass man das Antlitz von Mozart so ein bisschen sieht, für einen kurzen Moment. Weil es auch so dünn ist. Es lässt sich so glatt wie so eine kleine Walze. Machst du das? Du machst das super. Es ist Pistazien, Nougat und Marzipan und Zartbitterschokolade. Okay, also ich finde, dass du dich gut geschlagen hast und vielen Dank, dass du das gemacht hast.
Gerne, ich stelle mich auch immer wieder für solche Experimente zur Verfügung, um die Menschheit weiterzubringen.
Vielen Dank.
Gerne.
Und dann gehen wir jetzt raus, wie man aus einem Essen rausgehen würde, aus einem guten Essen, nämlich mit der freien Wahl, was Desserts angeht. Stell dir einfach vor, wir haben jetzt richtig gut gegessen und da ist noch ein bisschen Platz. Und jetzt kommt die gut gelaunte Kellnerin und sagt, erstmal könnt ihr euch was aussuchen, es geht aufs Haus, ein Schnaps oder ein Espresso oder was anderes und kann ich euch noch ein Dessert bringen? Wie wäre deine Antwort?
Und zum Schluss das Dessert.
Ich hätte zwei Desserts.
Ja,
zwei
welche?
Hätte ich gern, ja. Und zwar hätte ich gerne eine Vanilleeiskugel. Und zwar eine Vanilleeiskugel. Es gibt auf Norderney eine Eisdiele, Frieseneis heißt die. Mhm. So riesige Kugel.
Was?
Ja.
Du machst jetzt, dass das fast eine Handballgröße.
Ja, ja, ja. Es ist wirklich Faust. Lass lieber Faust.
Na gut,
so,
okay. Ne?
Also wirklich große Kugeln. Da hätte ich gerne einmal ein bisschen Krokant drauf. Nougat, ja.
Endlich und, sagt mal jemand Krokant. Ich ja. liebe Krokant.
Ja, und dann, sonst rede ich nicht weiter. Creme Brûlée.
Und zwar eine richtig große Oberfläche.
Ja. Und das muss gar nicht so groß, muss ich gar nicht sagen. Es reicht, wenn es so ein kleines, aber so einfach so ein bisschen, dass ich den Geschmack habe. So, nur für den Geschmack.
Mm.
Und dann kann da für mich ein Haken dran.
Gute Wahl. Und bist du ein Dessert-Teiler? Ist es, wenn da jemand neben dir sitzt und sagt, nein, danke, ich möchte nichts. Und dann sagt die Kellnerin, na, soll ich zwei Löffel bringen?
Ja.
Das ist okay.
Ja, schon. Das ist schon okay.
Und wenn da zwei Leute sitzen, ist es dann immer noch okay?
Also wenn insgesamt drei meinst du?
Ja.
Ja gut, dann muss man irgendwann reden.
Dann muss man, dann muss man reden. Sagen, pass auf.
Dann muss man die Verhandlungen.
Dann musst du dir jetzt mal selbst was bestellen.
Müssen die Verhandlungen neu ja. aufgerollt werden und nochmal sagen, Entschuldigung, wir haben doch jetzt hier gerade.
Ja, genau.
Die Koalition platzt gerade, ja, kurz davor zu platzen.
Okay, wir stellen jetzt die Vertrauensfrage fürs Dessert.
Ja,
wärst du
genau.
bereit, dir ein eigenes Dessert zu bestellen?
Verdammte Axt nochmal.
Das war's. So, Pfannkuchen wirst du jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen essen, oder?
Ja, oh, ich habe so Bock drauf.
Okay.
Ne? Also, wenn ich was aus diesem Podcast mitnehme, Pfannkuchen.
Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, lieber Maxi.
Ich danke auch.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.